Herzlich willkommen zurück. Es ist die Folge...
Es ist die Folge 58 von Lambert, Klammerer, Jazz.
Ja.
Das ist auch gut so. Es ist euer Lieblingspodcast. Ihr freut euch, dass wir wieder zurück sind. Wir haben wieder viele Dinge zu besprechen, viele Dinge erlebt. Gleich mal zu Anfang. Also,
ja.
Wenn Sie sich denken, hier, die Impros da draußen, die Jungs von Lambert, Klammerer, Jazz haben jede Menge Dinge zu sagen, die ich eigentlich auch sagen wollte, dann solltet ihr jetzt mal die 5-Sterne-Bewertung abgeben auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl, weil das ist gut für uns und gut für euch. Außerdem habe ich mir gedacht, Felix, bist du allein zu Hause?
Ich bin allein zu Hause.
Ich bin auch allein zu Hause.
Ja.
Und weißt du was? Du bist allein.
Ja.
Ich bin allein. Wir sind zusammen allein.
Alone Together.
Ist das Stück Alone Together? Das passt doch wahnsinnig gut
für unsere Situation. Völlig richtig. Das ist ja das Tolle am Rearbook-Repertoire. Da gibt es für jede Lebenslage einen Track.
Ja, es gibt einen Track. Das ist echt ein gutes Lied. Interessant an dem Stück, zehntaktig, ne? Das ist der A-Teil.
Ja. Hat mich auch immer verwirrt.
Nee, finde ich gut. Kann man eigentlich gut zusammenhalten, weil am Ende anstatt D-Moll D-Dur kommt.
Genau.
Und deswegen grenzt es sich eigentlich ganz gut ab. Kann man echt ganz gut drüber spielen. Ich mag es sehr gerne,
das
Stück.
Gibt es da noch andere Standards, die das auch machen?
Ich überlege mit den gerade. 10 Takten?
Mit nee, den 10 Takten, das gibt's öfter. Aber ich meine so von Moll nach Dur. Im A-Teil.
Sicher. Ja. Wie heißt das Stück nochmal?
Ich erkenne es nicht.
Das? You Must Believe in Spring? Nee. Irgendwas mit Spring. Das ist ein Stück von Spring. Ich kenne jetzt den Namen auch gerade nicht, aber ich konnte es noch spielen.
Jetzt sagte mal Christoph Schlingensief im Interview, dass er drehte im Ausland und dann wollte er, dass von den Schauspielern welche springen. Und er konnte so schlecht Englisch, deswegen sagt er immer Spring, Spring, Spring. Was ja im Deutschen Frühling heißt und nicht.
Auf Englisch heißt es Frühling.
Auf Englisch heißt es Frühling. Auf Deutsch heißt es Frühling im Englisch, aber auf Englisch heißt Spring Jump.
Ja.
Kleiner Englischkurs. Gratis dazu.
Allerdings auf Holländisch heißt es wieder Spring.
Spring, ja.
Ja.
Und was heißt Frühling auf Holländisch?
Hab ich vergessen. Guck's grad nach, ne?
Ich guck grad nach Lente.
Ah, Lente. Hier wäre ich nicht drauf gekommen.
Aber nochmal kleiner Sprachkurs.
Ja.
Ich hoffe, du verzeihst mir das, aber du bist ja bis heute dankbar, dass du endlich den Städtenamen Lausanne richtig aussprichst. Ist mir aufgefallen.
Lausanne.
Lausanne. Ja. Ist mir aufgefallen beim Abmischen des letzten Podcastes. Im Deutschen gibt es ja ein Phänomen nicht, was es in anderen Sprachen öfter gibt, nämlich der stumme Konsonant.
Ja.
Wie heißt denn deiner Meinung nach diese Seite in der Zeitung, wo die ganzen Schlaumeier schreiben, wo so Gesellschaftliches und Politisches verhandelt wird?
Das Feuilleton?
Was? Und was ist mit dem Buchstaben L? Der ist stumm. Feuilleton.
Ach so.
Feuilleton.
Feuilleton sagt man.
Feuilleton.
Aber das ist ja kein deutsches Wort.
Ja, genau. Genauso wie wir auch Lasagne sagen und nicht Lasagne.
Aha.
Feuilleton. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank für den Sprachexkurs.
Ja. Ein stummes L.
Ein stummes
Feuilleton.
L. Aber was hat das jetzt mit Lausanne zu tun?
Einfach nur Sprachkurs.
Weil einfach nur Sprachkurs.
Ja. Weil ich ein so wahnsinnig sympathisches Kerlchen bin, der dir hier on-air Aussprachetipps gibt. Das könnte ich auch ganz dezent machen. Oder im Schnitt das L rausschneiden, aber nein.
Habe ich Feuilleton gesagt?
Ja, ich lasse jetzt Messer laufen.
Soll ich aber auch weiterhin machen. Das ist mir scheißegal, wie das ausgesprochen wird.
Ich lasse jetzt offene Messer laufen.
Wir haben einen Sponsor.
Ja.
Und zwar die Firma Sänger, steirisches Traditionsunternehmen, die Kürbiskerne vertreibt.
Ah.
Die steirischen Kürbiskerne. Wurden mir empfohlen von Dr. Markus Göres, weil, du wirst es wissen, weißt du, warum wir die alle essen müssen?
Omega 3?
Nee. Also man muss jeden Tag eine Handvoll davon essen, dann wird die Prostata klein.
Ach, okay.
Und das ist wichtig für das Alter. Du bist jetzt auch ein bisschen älter schon, musst du auch darauf achten, dass deine Prostata schön klein bleibt.
Und das mache ich mit Kürbiskernen.
Kürbiskern, steirische aber nur. Es gehen nur die steirischen, weil die haben so eine Schale und da ist irgendwie das drin, was die Prostata klein hält. Genau. Ja. Muss man machen.
Und was hat das dann für Vorteile? Kommt dann wieder die 7-Sekunden-Regel ins Spiel?
Kein Krebs natürlich.
Ah ja.
Du hast dann die Prostata bis ins hohe Alter, funktioniert wie eine 1.
Okay.
Und die wird nicht so spröde. So wenn sie so groß wird, so dann wird die irgendwann so spröde und dann passieren Dinge, du. Deswegen steirische Kürbiskerne jeden Tag. Ich habe mir auch so 2 dicke Packs davon gleich geholt, weil ich will ja, dass meine Prostata klein bleibt, ist ja klar.
Ich habe das auch bisher nie verstanden. Das ist so ein Tourphänomen. Sobald man über die österreichische Grenze fährt, läuft in jeder Reisegemeinschaft der Speichel im Mund zusammen, bildet große Pfützen auf dem Sprinterboden und alle sprechen nur von diesem Kürbiskernöl, was man dann literweise mit nach Deutschland bringen möchte. Alle bekommen so eine absolute Gourmetfresse. Kürbiskernöl. Ich habe das nie ganz verstanden, was daran so lecker ist. Du bist auch Team Kürbiskernöl.
Nö, das ist so dicklich sehr, ne? Ja. Und schwarz, oder? Habe ich keine Aktien drin.
Okay. Ja, aber ich habe da schon viele Leute getroffen, die da absolut drauf abfahren.
Ah, werden wir uns merken. Aber na klar, irgendwas wird ja sein mit diesen Kürbiskernen da in der Steiermark. Also die scheinen schon sehr besonders zu sein. Wenn sie die Prostata klein halten, ich meine, dann will ich gar nicht wissen, was das Öl erst kann.
Das stimmt. Und Österreich ist ja auch ein Jazzland.
Reines Jazzland, ja. Wer ist dein liebster Jazzmusiker aus Österreich?
Joe Savino natürlich. Wolfgang
Mutspiel.
Nein, natürlich Joe Savino von der Gruppe Weather Report.
Wolfgang Mutspiel, aber spielt auch immer mit sehr bekannten Leuten zusammen. Ich habe das Gefühl, der hat Geld.
Der kauft die ein, meinst du?
Ich glaube schon.
Das ist jetzt nicht mehr Jazz-Feuilleton, was wir hier machen, sondern Jazz-Boulevard.
Das ist Jazz-Boulevard. Ich glaube, der hat investiert.
Ja.
Der hat in irgendwelche ETFs investiert und kann sich jetzt Brian Blade leisten. Und
vielleicht Bitcoin. Oder in Kürbiskernöl.
Kürbiskernmutspiel, ja.
Aber das muss man auch mal sagen, ne? Jeder ist käuflich, ne?
Ja. Was ist dein Preis?
Recht niedrig noch. Bei meinem Preis recht niedrig. Ich bin billig und auch gerne für Buddy-Deals zu haben. Wenn so richtig dicke Freunde mich fragen, kannst du mal kurz was einspielen? Dann fällt es mir schwer zu sagen, ja, aber her mit dem Cash. Da bin ich nicht besonders geschäftstüchtig. Aber kleiner Tipp an den Jazz-Nachwuchs. Wenn ihr so ein Debütalbum rausbringen wollt, wenn man sich jetzt so einen Top-Jazzer einkaufen möchte für sein Album, das ist nicht so teuer wie jetzt ein Popstar.
Nee, ist es glaube ich nicht.
Die Jazzer nagen traditionell am Hungertuch.
Die werden pro Woche bezahlt.
Ja, für so eine ganze Woche, guck mal.
Die werden immer pro Woche bezahlt, die Großen, ne? Und dann sind es halt immer so, ja, sind schon vierstellige Beträge, selten fünfstellig, oder?
Genau, und also jetzt von mir hier, also Achtung, no financial advisory, wie man immer sagt, aber ihr könntet auch für euer Debütalbum einfach euren Bausparvertrag auflösen oder so oder irgendwie an Geld kommen, vielleicht mit einem Banküberfall oder sowas und dann kauft ihr euch einfach prominente Jazzer ein und dann bringt das euch so richtig nach vorne.
Ja, so ist es. Ja. Ah, ich wurde auch eingekauft tatsächlich.
Ja.
Von einem Hamburger Student. Also da spiele ich jetzt so ein Projekt mit in der Jazz Hall, in deinem Lieblingsclub in Hamburg.
Ja.
Am 13. April. Und das tatsächlich ist so im Rahmen seines Masterstudiengangs. Da bin ich ja schon eingegangen, weil ich habe nur einen Bachelor.
Oh.
Aber durfte der halt seinen Lieblingsmusiker einladen. Tillmann Fese, liebe Grüße. Ich hoffe, er hört diesen Podcast. Ansonsten werde ich ihn mal darauf hinweisen. Das hätte ich auch gern gehabt, so. Also als ich studiert habe, dass man mal ein bisschen locker macht, damit man mit den Musikern zusammenspielen kann, die man wirklich mag. Und dann, genau, wird ein Konzert dargeboten am 13. April. Es gibt noch ein paar Plätze, aber nicht mehr viele. Ist es umsonst? Aber man muss irgendwie so vorbestellen, den Platz vorbestellen. Also.
Am 13. April?
Genau, ist
schon mal. Ah, okay, alles klar. Zu dem Datum sage ich dir mal nachher off-camera was.
Ah.
Könnte sein, dass ich da nicht kann.
Ich glaube, ich weiß, was du machst.
Ja, so, das klang jetzt sehr klandestin alles.
Klandestin, was heißt das?
Im Verborgenen. Geheimnisvoll.
Wir müssen für Nachträge liefern. Letztes Mal war die Folge so monothematisch, dass wir es vergessen haben, uns auch auf uns selber zu beziehen.
Ja.
Und das müssen wir nachholen. Denn hin und wieder bekommen wir auch Rückmeldungen und so. Erstmal muss ich sagen, du hast behauptet in der letzten Folge, du hättest noch nie einen Songtext geschrieben.
Ja.
Und das stimmt nicht.
Nee, das stimmt auch so, ganz stimmt es auch nicht.
Kannst du dich daran erinnern, dass wir beide...
Ach so, das kommt jetzt.
...zusammen schon einen Songtext verfasst haben.
Ja.
Nämlich anlässlich des damals ausgetauschten 10-Euro-Scheins, der eine Neuauflage bekommen hat, 2015... wurden Künstler gesucht, die Texte verfassen, um den neuen 10-Euro-Schein zu ehren. Ich spiele mal kurz ab.
Ja.
Welcome in my wallet. Thank you, ECB. Everyone can feel so sexy, rich and free. Yes, it is a pity. The old one will be gone. But the new one makes us happy and everybody strong. What a cash flash to the new 10-Euro.
Ja, gibt da noch eine zweite Strophe? Ich glaube, kann man auch auf Soundcloud nachhören.
Achso, aber nicht im Streaming erhältlich.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Staatsakt hat nur so eine Soundcloud-Veröffentlichung damals gemacht. Ja, und vielleicht irgendeinen Vinyl oder so. Ich habe keine Ahnung.
Wie hieß die Compilation?
Also unsere Band hieß The Euromantics.
Ja.
Aber die hat auch nur diesen Song veröffentlicht, beziehungsweise unter heutigen Standards eigentlich nicht veröffentlicht, weil es ist nicht auf Spotify erhältlich.
Ah ja, okay. Aber man kann das bei Soundcloud finden. Hier, ich habe 10 Euro Songs, 10 Euro Lieder.
Genau,
aber
da sind ein paar Stars mit dabei, oder?
Da sind Stars mit dabei, aber interessanterweise, weil man sagt, so ein Album, da packt man ja meistens den besten Song ganz am Anfang, oder?
Ja.
Deswegen sind auch die Euromantics mit dem 10 Euro Boogie auf Platz 1 hier.
Ist das
der,
so?
Ja, ah, cool. Der Playlist. Ja, hört da noch mal rein. 10 Euro Songs, 10 Euro Lieder. Ich glaube,
wir haben das damals auf dem Telefon auch geschrieben. Deswegen dachte ich, wäre es irgendwie authentisch, wenn ich es auf dem Telefon jetzt abspiele.
Damals,
weil wir haben es auch darauf produziert, glaube ich.
Genau, mit einer frühen Version von GarageBand für iPhone.
Ja, genau.
Glaube ich,
Wir konnten uns kein Studio leisten, wir waren auf Tour.
Ja.
Mussten das schnell abgeben.
Ja, aber ist gut geworden. Ist wirklich.
Ist sehr gut geworden, finde ich auch. Und deswegen, also stimmt ja nicht, dass du nicht gut auch texten könntest.
Ja. Also ich merke auch gleich da in der zweiten Strophe, dass wir da so auch so textliche Kniffe benutzt haben, wie so eine Aufzählung von europäischen Hauptstädten.
Genau.
Also hört da noch mal rein. Sehr, sehr gut. Leider nicht bei Spotify, nur bei Soundcloud. Ja. Die Euromantics. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für ein Revival.
Ja, ich wäre bereit auf jeden Fall.
Ja.
Also vielleicht kommt ja auch der neue 20-Euro-Schein oder so, dann könnte man da nochmal nachlegen.
Ah ja, okay. Da gab es einen neuen 10-Euro-Schein, ja.
Ja, ich erinnere mich an den alten. Der war so ein bisschen roter als der jetzige. Der ist so ein bisschen rosalicher.
Achso, ich habe noch eine Rückmeldung bekommen, auch nochmal sprachhygienisch.
Ja.
Ich glaube, ich habe es gerade schon wieder falsch gemacht. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt, da gab es einen neuen 10-Euro-Schein. Ah nee, da wäre es richtig. Ja. Aber wir sagen wohl nennen und falsch des Öfteren.
Echt?
Ja.
Was ist denn das jetzt für eine Rückmeldung?
Ja,
können wir die gebrauchen?
Ja, wir sind auch Vorbilder. Wir haben einen pädagogischen Auftrag und wir müssen Feuilleton sagen und müssen nennen und
also,
müssen wir aufpassen.
Einen ist nennen und ein ist n.
Ja.
Oder was?
Genau.
Ja, ich bin jetzt auch ja nicht von Haus aus Podcaster, aber.
Ja, ja. Man darf sagen, nennen 10-Euro-Schein, aber nicht, das spiele ich jetzt auf nennen Klavier.
Auf einen Klavier? Nee.
Sondern da höre ich nennen Klavier. Da höre ich ein Klavier.
Höre ich ein Klavier? Oh ja, aber das kann doch im Eifer des Gefechts manchmal passieren.
Natürlich, also, weil wir leidenschaftlich sind, weil wir emotionale Typen sind.
Ja.
Weil es oft auch mit uns durchgeht.
So ist es.
Ja.
Genau. Dann hat sich Albrecht Schrader wieder gemeldet bei uns. Der scheint ja aufmerksam zuzuhören. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Zum Thema Humor, zum Thema binnenmusikalischen Humor. Da fiel ihm nämlich ein, erstmal Dave Chappelle spricht darüber in so einem Video, was er von Thelonious Monk über Timing gelernt hat, und da sagt er sowas wie, Monk entwickelte sein eigenes Timing, das ist was Comedians auch grundsätzlich ja versuchen.
Ja.
Außerdem gäbe es die Connection dieser beiden Berufsgruppen, weil Musiker glauben oft lustig zu sein und Comedians glauben oft musikalisch zu sein.
Ja, so, absolut richtig. Also,
das stimmt was dran?
Ja, finde ich auch.
Und dann wies er nochmal darauf hin, er hatte im Studium ein ganzes Seminar zum Thema Humor in der Musik. Hat der etwa Musikwissenschaften studiert?
Da gehe ich von aus.
Weil im Jazzstudium war das nicht enthalten. Eine These damals, es hat viel mit dem Spiel mit Erwartung zu tun. Jedes ästhetische System baut Erwartungen auf, mit denen gespielt werden kann, ohne dass es zwingend parodistisch wird. Als Beispiel in der Hochkultur wird da oft Beethovens 8. Symphonie herangezogen. Da macht er recht seltsame Dinge, spielt mit der Form, mit Satzaufbau. Hilarious stuff. Da liegt man mit Zwerchfellprellung auf dem Boden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da die Musikwissenschaftler sich schlapp lachen, wenn sie Beethovens 8.
Ja, das ist aber, das machen wir ja auch im Jazzclub teilweise, wenn dann die kleine None ertönt, wo sie nicht hin soll, dann
lachen wir uns klappen.
Ja, das entlockt uns ja auch den einen oder anderen Schmunzler zumindest.
Ich finde es so lustig, dass in einem universitären Bereich gibt es immer so zur Veranschaulichung immer diese Uraltbeispiele, um so eine Allgemeingültigkeit zu unterstreichen. Also was immer schon galt, gilt in alle Ewigkeit. Aber das lässt ja auch eigentlich außer Acht, dass sich aus heutiger Perspektive oft weder Ästhetik noch Humor aus anderen Epochen immer sofort für alle nachvollziehen lässt.
Ja. Also das sagte ich ja zu dem musikalischen Spaß von Mozart, ne? So diese schiefen Hörner, das würdest du heute gar nicht mehr so empfinden. Also unbedingt ist schwierig nachzufühlen.
Ja, also für die meisten Studenten in diesem Seminar ist das wahrscheinlich eher konfus als veranschaulichend, wenn Beethovens 8. abgespielt wird und dann erwartet wird, dass halt die Leute sich schlapp lachen.
Ja, ja.
Also da frage ich auch, also Da könnte man ja auch mal ein bisschen fresher an die Sache rangehen. So jetzt kleine Kritik am universitären Betrieb. Aber man kann das doch irgendwie auch darstellen, wenn man da so Ästhetik und Humor herbeizieht, der man irgendwie noch folgen kann, also aus heutiger Perspektive, oder? Wäre das nicht eigentlich für den Lerneffekt besser, als wenn man dann so sagt, ja, hier Beethovens Achte, damals fanden das die Leute lustig.
Ja.
Was soll man daraus lernen?
Das stimmt schon. Ich muss aber auch sagen, ich finde das irgendwie ganz gut, wenn es an der Universität grundsätzlich so ein bisschen staubig zugeht.
Ja.
Ich habe wirklich geliebt Professor Schwenk mit seiner Formlehre-Vorlesung. Der fing dann irgendwo an, ja, so in der Renaissance-Musik und erklärte so über mehrere Semester die Formen so klassischer Komposition. Und der lag da teilweise auch wirklich selig von seinen Anekdötchen, gekrümmt am Boden vor Freude, oszillierte. Und erzählte uns irgendwie, welcher Komponist beim Kurfürst von was weiß ich am Hof war und was es da noch so alles für kleine Anekdötchen drumherum gibt. Ich finde das sympathischer, so dieses Zelebrieren des verstaubten Alten, als jetzt, wenn so eine Lehrkraft reinkommt und sagt, hey Kids, wir machen jetzt Trap.
Also da gibt's ja auch noch was dazwischen. Ja, also klar, ja, mit so einem Skateboard dann da rein.
Ja, genau.
Das wollen wir natürlich auch nicht, ist ja klar.
Ja, ja.
Aber da muss doch irgendwas dazwischen noch geben. Also irgendwas, was die Leute abholt. So.
Ja.
Also vor allem, wenn es um Humor geht, wäre es ja schon ganz gut, wenn man das in so eine Perspektive setzen könnte, sodass man nachvollziehen kann, warum das denn jetzt so lustig ist. So.
Ja, ja, völlig richtig. Aber Humor altert ja auch wirklich manchmal schlecht.
Ja,
muss man auch
sagen,
also auch der
dauert manchmal 5 Jahre, zack.
Ja, auch der gesprochene Humor. Es gibt ja so in den letzten Jahren öfter mal so Diskussionen um, oh, den Film aus den 80ern kann man nicht mehr gucken, überhaupt nicht mehr witzig, weil sich ja auch teilweise so gesellschaftliche Gepflogenheiten ändern, wie man über bestimmte Sachen spricht, was lustig ist, was nicht, was die Lebensrealitäten sind. Und da muss man sagen, altert Humor auch manchmal schlecht.
Ja.
Genauso flüchtig und schnell wie die Rückmeldung von Humor, altert der vielleicht auch im Kontinuum der Zeit.
Das habe ich nicht verstanden.
Naja, wir haben ja mal festgestellt, dass Humor die direkteste und schnellste Form der Rückmeldung ist.
Ja.
Genauso schnell verfliegt der vielleicht auch. Oder ähnlich schnell. Also das, was bleibt vielleicht aus der Schaffensperiode von Beethovens Achter, ist nicht unbedingt der Humor, das will ich damit sagen.
Er spielt da halt so mit Form und Satzbau, ist ultra witzig. Da kommt vielleicht das zweite Thema dann vom ersten oder so.
Keine ja, ja, genau, aber ich weiß irgendwie auch nicht so Humor aus der Zeit Beethovens, ob das mich so immer noch so vom Hocker haut. Das meine ich.
Der Beethoven-Humor, meinst du?
Ja, nein, also der
aber Humor. Aber du hast jetzt schon mehrfach den mozartlichen Humor rezitiert mit dem musikalischen Scherz.
Ja, ja, genau, weil das ja
das
auch
wie gesagt, irgendwie abgeholt haben.
Nein, das ist ja eins der wenigen Beispiele, die man überhaupt so findet.
Okay.
Das meine ich damit.
Okay, du lagst da nicht mit Zwerchfellprellung auf dem Boden?
Nee, irgendwie nicht so richtig. Und auch Haydns Paukenschlag, der lockt mich jetzt auch nicht humoristisch hinterm Ofen hervor.
Ja. Naja, unser Lieblingssoziologe Stefan Schulz sagt jedenfalls, es traut sich ja eigentlich niemand lustig zu sein in der Öffentlichkeit. Er beklagt eigentlich eher generell einen Humormangel. Also Humor ist eigentlich eher als Zeichen der Schwäche zu werten. Damit meint er, wenn man in der Öffentlichkeit sich profilieren will, ist es eher kontraproduktiv, weil es halt eher als schwach ausgelegt wird. Und das, dachte ich, bezogen auf Neoklassik stimmt das ja. Also die Ernsten haben ja schon das Sagen. Also Chili González ist da vielleicht eine Ausnahme. Mhm. Und ich zähle mich jetzt mal nicht dazu, weil ich von den Riesen spreche, aber eigentlich so Jan Thiersen, Nils Frahm, Olaf Arnold.
Ja, sind nicht so witzig.
Max Richter, Hanja Rani. Das ist jetzt kein Potpourri der guten Laune, sag ich mal.
Ja, wobei ich auch da darüber nachdenke, jetzt mal ganz selbstkritisch, würdest du sagen, deine Musik ist auch lustig oder bist du einfach nur ein lustiger Typ?
Meine Musik ist genauso unlustig wie die von Chili González wahrscheinlich. Die ist auch nicht lustig. Also,
nee, nee.
Aber genau, die Präsentation zielt darauf ab oder so. Auf jeden Fall lasse ich mich dazu eher hinreißen als viele andere. Und das ist ja gar nicht etwas, was ich jetzt groß beklagen möchte bei denen, weil ich das ja auch so ein bisschen mit Neid beobachte. Also ich finde es ja eigentlich auch toll, wenn man das hinbekommt, über die Dauer eines Konzertes sich derart ernst zu nehmen. Ich glaube, das hilft dem Publikum schon auch oft auch, dich dann ernst zu nehmen. Das ist ja so ein bisschen die These. Und das ist ja auch das, was dann Stefan Schulz sagt, dass halt die Leute vielleicht auch das Gefühl haben, lieber nicht zu viel Humor zeigen, wenn man sich öffentlich profilieren möchte, wenn man ernst genommen werden möchte. So. Also dann lieber auch ernst sein. So.
Ja.
Sehe ich auch manchmal als etwas an, was ich mir an mir selber vielleicht auch ein bisschen mehr wünschen würde. So, ich krieg's nur nicht so richtig hin.
Bisschen ernsthafter.
Bisschen ernsthafter an die Sache rangehen, genau.
Ja. Ja, aber vielleicht ist es auch diese Ernsthaftigkeit der Musik, gerade vielleicht sowas wie von Neoklassikmusik, wird das Ganze dann vielleicht so ernst, dass sich so ein innerlicher Druck bei einem selber aufbaut. Dass man denkt, ich brauche jetzt so einen Comic Relief, so eine humoristische Entladung, um überhaupt dieser ganzen Ernsthaftigkeit standzuhalten.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen bei dem Humor. Ich glaube schon, dass hochkulturelle Musik immer ernsthafter geworden ist. Also in dieser Phase, wo so die Musik rauskam aus der Kirche und so ein bisschen an die Fürstenhofer und in die Opernhäuser einzog, dass da Humor noch präsenter war als jetzt heute auf klassischen Konzertbühnen. Also weil so diese ganzen barocken Suiten und Konzerte, das waren ja irgendwie auch Tänze oft. Das war eher so festliche Musik. Und auch in der Oper war ja irgendwie die Komödie sehr präsent. Also sowas wie die Zauberflöte gilt ja als irgendwie Meisterwerk und Meilenstein der Oper. Und das ist ja nun wirklich auch ein mehr als ulkiges Singspiel mit einer hanebüchenen Handlung und auch eher heiterer Musik in großen Teilen.
Ja, jetzt aber wenn wir mal zurückgehen zu dem, was Dave Chappelle da gesagt hat,
ja,
dass es da dann doch eine Connection gibt zwischen diesen Berufsgruppen in Bezug auch auf Thelonious.
Thelonious. Ich habe
wirklich Schwierigkeiten, diesen Namen auszusprechen. Ja. Ne?
Das haben wir seit Monk. 58 Folgen.
Ja.
Thelonious Monk.
Thelonious Monk. Also da ist ja auch was dran. Also dass halt ein Timing ja auch repräsentiert wird über Humor. Man kennt das aus diesen Comedy-Shows. Das Wichtigste ist dort das Timing. So. Und wenn du halt ein Timing hast, was halt eigenständig funktioniert, dein eigenes ist,
ja,
da habe ich auch ganz gut eigentlich diese Verbindung zu Monk, dann bist du auf die Goldader gestoßen.
Ja.
Und da würde ich ja schon sagen, da ist Humor ja schon hilfreich, um auch musikalisches Timing zu unterstreichen oder generell Darbietungen auf der Bühne. Ja, deswegen, ich wollte nochmal sagen, ganz davon distanzieren möchte ich mich nicht. Also ich glaube schon, dass Humor auch eine Möglichkeit ist, etwas sehr Individuelles zu formen. So. Und wenn du es weglässt, wird es dafür natürlich auch umso schwieriger. So. Kann man das nicht sagen, dass so humorfreie Musik dann Gefahr läuft, generischer zu sein? Oder humorfreie Darbietungen? Es deutet ja schon auf, er nennt es Timing, aber auch auf etwas sehr Individualistisches hin, oder nicht? Monk ist, finde ich, ein tolles Beispiel.
Ja, Humor ist ja an sich ein Bruch mit Erwartung. Also eine Pointe funktioniert ja so, dass du einen Witz erzählst und am besten im letzten Satz oder im letzten Wort passiert irgendwas, was deine Erwartungshaltung bricht und macht irgendwas auf und das ist dann das Lustige.
Ja.
Und jetzt auch bei, was weiß ich, Comedians wird ja insofern auch viel mit Timing gearbeitet, dass, was weiß ich, Lücken gelassen werden oder die Art, wie man spricht, Sachen betont. Und das ist doch der Musik sehr verwandt.
Ja, genau. Wenn du halt Monk spielen hörst, dann wirst du ja eins sofort erkennen.
Ja.
Also das Timing ist einzigartig.
Ja.
Das gibt's nur, das ist wirklich, das ist seins.
Ja.
Unverkennbar. Das ist ja eigentlich das, wonach alle suchen. Also die Comedians dieser Welt, aber wir ja irgendwie auch. Und dass man sich da so ein bisschen Hilfe verschafft durch Humor,
ja,
ist dann ja irgendwie nur verständlich.
Ich würde auch fast sagen, dass von allen Kunstformen, die mit Sprache arbeiten, der Humor möglicherweise die musikalischste ist. Weil Humor oft nur im gesprochenen Wort funktioniert.
Ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Dave Chappelle-Show transkribiere und lese, ist die nicht ansatzweise so lustig, wie wenn ich die höre, von ihm vorgetragen. Und ich brauche jetzt, glaube ich, bei Thomas Manns Zauberberg, brauche ich nicht unbedingt eine Autorenlesung, um das Werk zu verstehen.
Ja.
Weil es da vielleicht nicht so um Humor geht. Natürlich funktioniert auch geschriebener Witz, das will ich damit nicht sagen. Aber damit es so extra lustig wird,
das ist schon die Betonung wichtig und so. Ne?
Ja. Und, das gilt dann für die Musik auch.
Wobei also da ist jetzt die Partitur nicht so, die ist nicht so einnehmend emotional wie die Aufnahme.
Ja, das wäre jetzt interessant natürlich, ob jetzt Albrechts Lehrkraft da auch schon beim Lesen der Partituren in Frohlocken.
Ja, es soll ja Leute geben, die lesen eine Partitur und fangen an zu weinen, weil es so schön ist, so, weil sie es gleich hören können, aber das ist ja...
Ja.
Das ist ja eine absolute Seltenheit.
Ja, ist auch schwer vorzustellen.
Ja.
Also so weit ist das dann mit meinen Notenlesefähigkeiten auch nicht.
Bei mir auch nicht, aber es soll diese Menschen geben, habe ich von ihnen gehört.
Ja.
Und dann wies Jochen nochmal darauf hin, der Podcast-Coach,
ja,
auf den Resonanzraum als Alternativkonzept für Klassikdarbietung, weil wir redeten darüber, die Klassik hin und wieder ja auch damit kokettiert oder sich mal freuen würde, wenn sie woanders stattfinden würde. Also da wird es wohl versucht, im Resonanzraum in Hamburg, im Bunker an der Feldstraße.
Ja.
Du kannst halt an die Bar gehen, während es gespielt wird. Es gibt vorweg so ein Klassik-DJ.
Okay. Oh, da haben wir auch Erfahrung, ne?
Wir haben auch Erfahrung mit. Aber war dieser Typ, der damals in Hamburg rumlief, der war doch nicht Klassik-DJ, der war Barock-DJ, oder?
Ja, also muss mal die Leute kurz abholen. Früher in Hamburger Nachtlokalen im Großraum Schanze St. Pauli, da lief ab und zu, auch glaube ich in so Rahmen, wo wir selber Konzerte gespielt haben, lief ab und zu ein junger Mann rum, der Musik auflegte und auch irgendwie klassische Musik auflegte und ganz begeistert war. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der uns irgendwas aufnotierte, auf irgendwie einen Flyer oder sowas, und das wäre irgendeine barocke Form, über die wir jetzt doch mal improvisieren sollten, weil ja im Barock schon improvisiert wurde. Ne? Der war auf jeden Fall ein angesagter Klassik-DJ, so in so Szene-Kneipen.
Ich dachte ja eher so Renaissance- und Barock-DJ.
Oder kann auch sein, ja, meine. Ja. Genau. Und vielleicht ist das aber derselbe Typ, der jetzt im Resonanzraum auflegt. Das würde mich mal interessieren.
Nee, ist er nicht. Ich war schon mal da und da war er es nicht. Das ist auch ganz nett da. Also ich will das, ich kann das jedem ans Herz legen, da mal vorbei zu gehen. Und das ist tatsächlich etwas anders natürlich, als jetzt ins Konzerthaus zu gehen oder in die Philharmonie. Und man kann trotzdem flotte klassische Musik hören. Ich frage mich dann doch, trifft man denn dort wirklich ganz andere Leute als in der Philharmonie oder im Konzerthaus? Oder trifft man eigentlich die gleichen Leute, die in einen anderen Laden gehen?
So, ja.
So ein bisschen. Wird es dadurch wirklich hipper, dass man so ein bisschen sagt, so hier gibt's eine Bar und so? Oder kommen eigentlich die gleichen Leute und sagen, ah, auch mal interessant?
Nee, ich war, exakt nur ein einziges Mal im Resonanzraum in meinem Leben bei meinem Freund Kai Schumacher, der hat da sein Soloprogramm gespielt. Der hat irgendwie auch Humor da drin. Also absolute Dauerempfehlung von mir. Fand auch den Laden gut, aber das war jetzt irgendwie auch nicht, glaube ich, so eine Klassikveranstaltung, wie Jochen meint. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch eher, sag ich mal, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht fehlt mir da auch einfach der Horizont.
Wir gehen da mal hin.
Ja.
Wir gehen da mal zum Resonanzraum.
Genau, oder falls mich da jemand mal mitnehmen möchte und noch eine Karte über hat, ich bin da gern bereit. Ich wohne auch nicht so weit weg.
Ich glaube, die haben so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen so eine Veranstaltung, wo es genau darauf abzielt.
Ich muss sagen, das ist irgendwie was, wo ich eher ein skeptisches Gefühl so habe, zu diesen Bestrebungen so im klassischen Konzertbetrieb, das irgendwie so updaten zu wollen.
Ja.
Ich unterhielt mich neulich mit meiner Mutter, schöne Grüße, und die sagte, sie geht irgendwie, ich glaube, in die Elbphilharmonie oder in die Leishalle oder sowas, zu so einer Art Lesung mit Musik. Irgendwas wird vorgelesen und da gibt es irgendwie Musik, die das irgendwie kommentiert, paraphrasiert, sich darauf irgendwie bezieht. Und sie sagte, ja, das gibt's jetzt öfter mal. So Konzepte, wo so, was weiß ich, zum Beispiel jemand liest was vor und Musik zusammengebracht wird. Und ein anderer Kollege von mir, der auch in einem klassischen Ensemble spielt, der macht auch öfter mal sowas, dass sie irgendwie aus einem Buch vorlesen und dann gibt's irgendwie Musik zu. Und der sagte, ja, das sei auch ein Trend gerade im klassischen Konzertbetrieb, weil man sich erhofft, davon Zuschauer zu generieren. Nämlich das so ein bisschen abzudaten, weil jetzt einfach nur zur Stravinsky-Symphonie, da kommen wohl nicht so viele Leute. Aber wenn man da drauf schreibt, wir lesen aus irgendeinem zeitgenössischen Roman oder so, oder die schönsten Liebesgeschichte von Paulo Coelho oder so, keine Ahnung, dann, und das Ganze dann irgendwie gegengeschnitten mit Liedern von John Dowland oder so, keine Ahnung. Das scheint wohl irgendwie so ein Trend zu sein. Wo ich erstmal skeptisch bin, muss ich sagen. Da geht's mir genauso wie mit den staubigen Lehrkräften an deutschen Musikhochschulen. Ich mag eigentlich gerne so die Strenge im Klassikbetrieb. Ehrlich gesagt, wenn ich in die Oper gehe, dann bitte auch gerne in historischen Kostümen, nicht so viel Schnickschnack.
Aber wann gehst du denn mal in die Oper?
Ja, selten. Aber ich guck mir ab und zu, ich guck mir gerne mal so einen Opernmitschnitt bei YouTube an.
Achso, okay.
Da muss ich auch sagen, da habe ich neulich was geguckt, so einen Mitschnitt von Die Hochzeit der Poppea von Monteverdi. Und das war auch so ganz modern, so in so einem Kreis. Und das Publikum sitzt mit auf der Bühne und alle haben Anzüge an und Pistolen. Da muss ich sagen, das ist auch gar nicht so ein Gewinn für mich. Also ich kann die auch gern in so römischen Säulen rumwandern sehen mit so Legionärshelmen. Das reicht mir dann. Ich brauche dieses Update nicht. Ich bin da wirklich stockkonservativ. Es befremdet mich eher so ein bisschen, aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, her mit den Freikarten.
Ist so ein bisschen die Frage, inwieweit lässt sich das überhaupt updaten? Also du brauchst ja trotzdem eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Das ist ja keine Musik, die funktioniert einfach nicht, wenn man dabei sabbelt zum Beispiel. Das klappt ja einfach nicht. Ne? Also würdest du nicht sagen? So
doch, absolut. Absolut.
Sobald sie im Hintergrund läuft, ist sie eigentlich nicht da. Die Frage ist halt, inwieweit kann man das eigentlich updaten? Also so ein Casual Jazz Club, wo dann halt sowas läuft, wo man dann irgendwie im zweiten Satz, da kann man mal kann man in die Bar gehen, ein bisschen sabbeln oder so. Mhm. Das wird nicht funktionieren mit dieser Musik. Und dann ist halt die Frage, wenn die Musik das gar nicht hergibt, inwieweit so ein Update überhaupt nötig ist.
Ja.
Ich frage mich eher dann genau, inwieweit ist das nicht letztlich genau das Gleiche? Ich war einmal bei dieser Veranstaltung, ich hatte das Gefühl, ja, es wurde sich Mühe gegeben, das so ein bisschen moderner aufzubereiten, so, aber die Rahmenbedingungen waren eigentlich dieselben. Die Leute waren, ich fühlte auch so ähnlich kulturinteressierte Menschen. Die hatten jetzt auch keine Angst davor, ins Konzerthaus zu gehen oder so. Inwieweit funktioniert es dann eigentlich doch? Weil es wird ja immer gesagt, wir wollen ja auch andere Leute erreichen und so.
Ja.
Also das ist ja so ein bisschen das Ziel und ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja. Ja, na, ich würde jetzt auch mal der klassischen Konzertmusik unterstellen, dass die auch eh so ein bisschen in der Krise ist. Weil, wie gesagt, das Repertoire vergrößert sich nicht wirklich. Die Klassiker bleiben die Klassiker. Bach, Beethoven, Brahms, die großen Bs. Bestimmte Werke laufen auf Dauerschleife. Das wollen die Leute hören, auch Opernrepertoire. Die Erben der klassischen Komposition haben sich in die Unhörbarkeit verlagert, wenn man das so sagen darf. Verzeihung. Die Leute, die quasi das kompositorische Erbe antreten von, sagen wir, was ist der Spätromantik oder des frühen 20. Jahrhunderts, sind die Filmmusikkomponisten. Und da gibt es ja auch ab und zu mal so ein Hans Zimmer in Konzert oder John Williams oder Nino Rota oder Morricone. Also, weil das eher Leute sind, die in diesem Idiom komponieren. Das gilt aber als trivial.
Jetzt muss man auch Unterschiede machen, ist es ja teilweise auch. Also kompositorisch ist Hans Zimmer jetzt nicht zu vergleichen mit Morricone. Also muss man
Aber
das klanglich ist es schon beeindruckend, was der da auf die Beine kriegt. So, aber es ist ja, genau.
Würdest du aber gleich so
inhaltlich, musikalisch, gibt es ja innerhalb dieser Leute natürlich auch riesige Unterschiede.
Aber würdest du sagen, ja, gleich? Weiß ich nicht, weil, also, keine
Morricone
Ahnung.
Morricone ist natürlich kompositorisch doch interessanter. Also
nicht. Kann sein. Es ist natürlich auch im Wesen der Filmmusik, dass die natürlich auf Bilder komponiert ist.
Ja, ja.
Und natürlich, John Williams klingt, da gibt's ja auch genug Leute, die da irgendwie verweisen, dass John Williams ja klingt wie Holst oder wie Korngold. Das ist aber trotzdem ganz große Kunst. Und John Williams schreibt ja irgendwie auch ein Violinkonzert für Anne-Sophie Mutter.
Ich würde doch jetzt keiner das künstlerische Schaffen von John Williams in Frage stellen.
Nein, nur weil natürlich so Filmmusik dann immer als so ein bisschen trivialer gilt. Mag auch sein, nur das ist sicherlich auch nicht progressiv, wie das Bruckner war in seiner Zeit oder so. Jetzt als Spätromantiker. Trotzdem, wenn man jetzt ein klangliches Erlebnis haben möchte, mit einem neueren Repertoire, was dem ähnelt, was man jetzt, was weiß ich, von einer Mahler-Symphonie bekommt, dann sollte man eher wahrscheinlich in so ein Filmmusikkonzert gehen, als zu modernen Klanginstallationen. Das meine ich. Das sollte ja mein Bogen sein. Da ist klassische Musik so ein bisschen in der Dauerkrise, weil kein neues Repertoire kommt. Man aber natürlich irgendwie versucht, diese alte Musik, also alt nicht im Sinne von alte Musik, sondern von, also geschlossenen Repertoire, das so ins 20. Jahrhundert reinreicht, irgendwie abzudaten. Und das versucht man dann halt abzudaten durch so irgendwie eine moderne Aufführungskonzepte.
Ja.
Und das ist, ja, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber du, no hard feelings, wenn das irgendwie funktioniert. Ich brauche das auch nicht so. Ich möchte es lieber alles so ein bisschen strenger.
Ja.
Mit schönen Kleidern in der Pause und dann wird geschimpft über das Bühnenbild und so. In der Oper und dann wird gehustet aus Protest, wenn es einem nicht gefällt und so.
Das ist ein Ding.
Ja, das gefällt mir eigentlich gut. Komisch, wie konservativ ich bin. Da geht mir im Jazzclub ja auch so. Ich will ja auch immer den klassischen Jazzclub. Da bin ich ja irgendwie auch
nicht
bereit.
Ich wollte gerade sagen, genau. Aber was ist denn das Update des Jazzclubs? Ich meine, was soll das denn sein? Ich meine, das ist dann quasi die Musik, wie sie jetzt gestaltet wird, so aus England, halt da so, dass sie auf PAs gut funktioniert und auf großen Festivals. Also ich bin da ja schon gewillt zu sagen, ja, das ist dann ja auch noch bedingt Jazz. Also das ist dann halt Rock oder Funk, instrumental oder mit Saxophon, laut irgendwie. Aber so, dass man das halt auf einer PA gut abbilden kann und auch vor allem gut funktioniert in großen Läden. Aber genau, Jazzmusik ist ja doch irgendwie was, also da bin ich vielleicht konservativ, ist ja doch irgendwie was, was in einem bestimmten Raum nur funktionieren kann, um halt auch diese Gleichberechtigung herzustellen, um das Akustische miteinander herzustellen und so. Das ist dann ab einer Größe von über 500, fast eigentlich gar nicht mehr möglich, eigentlich an der Größe von über 300 Leuten eigentlich schon nicht mehr möglich. Genau, das ist jetzt die Frage, inwieweit soll man das denn jetzt updaten? Also der Jazzclub bleibt der Jazzclub. Also was sollte denn der moderne Jazzclub sein?
Ja, ich ruder auch nochmal rum. Also ich glaube, es gibt gelungene Form von Update und weniger gelungene Form von Update. Wie gesagt, ich sage jetzt erstmal intuitiv, dieser Wunsch nach Crossover bei Klassik ist irgendwie was, was für mich oft nicht so gelungen ist. Es gibt übrigens auch, es fällt mir gerade ein, die Art, wie wir uns verhalten im Konzertsaal und in der Oper, ist wohl auch eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Ich glaube auch so, dass die Türen zugehen in der Oper oder im Konzert. Ja. Und lass mich nicht lügen, ich meine, das geht auch auf Johannes Brahms zurück so ein bisschen.
Hamburger natürlich.
Ja, oder? Natürlich, weil wohl die strengen Pfeffersäcke. Weil natürlich früher in der Oper anscheinend wirklich Sodom und Gomorra war. Das war wohl auch eher so ein bisschen wie im Jazzclub. Da ist man auch rein und raus gelaufen. und im Konzert. Und natürlich die brandenburgischen Konzerte von Bach, die sind nicht im Konzerthaus aufgeführt worden, sondern die sind dann im Salon vom Kurfürst von Köthen aufgeführt worden. Und dann wurde dazu wahrscheinlich auch so gespeist und ein bisschen gedanced oder so. Oder gelustwandelt im Schlossgarten. Aber klar, also auch das sind jetzt Formen, die sind nicht so alt wie die Musik, ne? Aber nochmal zum Jazz. Der Jazz ist ja wirklich Underground-Musik. Also Jazz ist Musik, die im Prinzip aus New Orleanser Bordellen kommt, in ihrem Ursprung.
Ja, da würdest du gerne hin zurück eigentlich, als Konservativer.
Ja, also bin natürlich jetzt mit dem Aura des Nachtlebens sozialisiert als Hamburger, aber muss jetzt auch nicht unbedingt das Bordell sein, aber die Chicagoer und New Yorker Jazzclubs waren dann ja vor allen Dingen die Keimzellen dieser Musik und nicht die Konzertsäle. Und das ist ja wirklich per se Underground-Musik, insofern, dass das Musik ist, die von Leuten, die vielleicht sonst im Musical gespielt haben oder in einer Tanzband, dann in kleinen Kombos in Jazzclubs auf Jam-Sessions entwickelt worden sind. Und dann gab es ja zum Beispiel sowas, müsste ich mal gucken, von wann das ist. Es gibt doch dieses Konzert von Benny Goodman in der Royal Albert Hall. Mhm. Das ist für Jazzhistoriker das erste Konzert 1938, wo richtiger Jazz mal wirklich konzertant in so einem Klassikumfeld aufgeführt wurde.
Okay.
Und dann haben wir natürlich irgendwie im Jazz so eine Entwicklung zur Kunstmusik und das ist auch okay, dass das in Konzerthäusern stattfindet für mich. Mir fällt nur ein, es gibt ja noch so ein zweites Update vom Jazz, was mir eigentlich ganz gut gefällt, was eher den Bogen spannt zu dem, was du sagst, nämlich diese britischen Bands, die auf Festivals spielen, auf so Rockfestivals, nämlich der Jazzrock der 70er Jahre.
Ja.
Gibt ja zum Beispiel auch eine Filmaufnahme von Miles Davis, wie er beim Isle of Wight Festival spielt. Kennst du das?
Ja.
Das ist nämlich so eine Entwicklung der ausgehenden 60er. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Während Anfang der 60er Jahre noch in den meistverkauften Platten des Jahres, in den Billboard-Charts, also wenn wir jetzt nur auf die USA gucken, so als messbarer Faktor, noch viele Jazz-Alben waren oder auch Jazz-Verwandtes, sind 10 Jahre später kaum noch Jazzplatten in den meistverkauften Platten zu finden. Das heißt, im Jahrzehnt der 60er beginnt der Siegeszug der Pop- und Rockmusik und meinetwegen Soul-Musik im Mainstream und der Jazz verflüchtigt sich so ein bisschen ins Akademische und in die Konzerthallen. Und dann gibt es ja diese Idee, den Jazz rockig zu machen.
Ja, genau, der muss sich irgendwie dazu verhalten, ne? Zu dem Trend.
Und das, weil wir letzte Woche, glaube ich, auch kurz sprachen über On the Corner von Miles Davis, was ja ein bisschen ähnlich ist wie Bitches Brew. Das ist ja wirklich Musik, die total diesen Psychedelic-Geist der Zeit hat. Und das ist dann wiederum nicht so weit weg von, also so wilder Jam mit ganz viel Congas, was irgendwie On the Corner auch ist, ist jetzt ein bisschen schrägere Version von Carlos Santanas Auftritt bei Woodstock. Das ist dann nicht so weit weg voneinander.
Nö, es war sowieso näher dran beieinander. Also wenn man bedenkt, dass auch so bekannte Rockbands, die dann entstehen wie Jimi Hendrix oder Cream oder so, total verhaftet waren noch in diesem Jazz-Idiom, vor allem durch ihre Schlagzeuger. Also sowohl Mitch Mitchell als auch
Ginger Baker
sind eigentlich Jazz-trainierte Drummer gewesen und haben das voll ausgespielt. Das ist ja kein straighter Backbeat, der da verhandelt wird, sondern es ist noch total geprägt von
absolut
nah an der Zeit dran, also
ja,
vorneweg eigentlich dran gespielt immer.
Und das ist auch total interessant, ja eigentlich am Jazzrock, dass man ja auch sagt, oder es gibt ja zumindest die Theorie, dass der Jazzrock eigentlich eine britische Erfindung ist.
Ja.
Also so, weil vor Miles Davis in a Silent Way und Bitches Brew gibt es ja halt sowas wie die Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix ist Amerikaner, aber groß geworden in London.
Achso, The Doors übrigens auch, ne? Eigentlich auch The Doors. Auch. Wie heißt der Schlagzeuger noch von The Doors? John Densmore ist das, glaube ich, ist.
John Densmore, glaube ich.
Densmore. Aber auch Jazz-Drummer eigentlich. Auch absolut hörbar.
Ja. Und genau dieses ganze Gejamme der 60er Jahre ist total nah an so einem Jazz-Idiom da. Und Jimi Hendrix auch irgendwie in England groß geworden. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass zum Beispiel Protagonisten, die mit Miles Davis gespielt haben in der Zeit, John McLaughlin und Dave Holland, auch Briten sind.
Ja, schließt sich der Kreis, stimmt schon, ja. Mhm. Also da hatten wir schon mal den Einfluss der Briten auf die Jazzmusik da, wo sie eigentlich reagieren musste auf den Markt und mitmischen musste, vor allem auf dem Festivalmarkt. Und das scheint schon seit jeher irgendwie eine britische Angelegenheit zu sein.
Ja, der Rock.
Jazz so ein bisschen das Update zu verhelfen. Ja, steile These, aber finde ich ganz gut. Also macht irgendwie Sinn. Also vor allem, weil es ja jetzt auch wieder so ist, ne? Dass eigentlich so die Briten es hinbekommen, auf diesen ganzen Festivals jetzt stattzufinden.
Ja, aber so der Rock ist auch historisch eine Sache, die oft aus England kommt. Also die British Invasion mit den Beatles und den Stones. Dann natürlich der ganze britische Hardrock, Black Sabbath, Deep Purple. Sprich mal vom British Heavy Metal, Auch Lemmy Kilmister von Motorhead ist Brite. Und auch die Punkmusik ist natürlich in ihrer Keimzelle erstmal so ein New Yorker-Ding aus dem CBGBs mit den Ramones. Aber dann später auch eine vor allen Dingen britische Entwicklung. Also dieses kleine Land hat wirklich für den Rock viel geleistet.
Ja, aber dann ja irgendwie auch für den Jazz. Also ja. Zum Beispiel ist ja auch interessant, dass Jimi Hendrix, den wollte eigentlich keiner haben. Der musste erst nach England gehen und mit den Engländern spielen, um erfolgreich zu werden. Und ja. Die Leute, die er sich dann gesucht hat, sind ja eigentlich viel jatziger als er. Ja. Also in erster Linie natürlich Mitch Mitchell, so, aber ja. Dass der dann halt nach England geht und sich denkt, so, ich nehme den Drummer, der am allerjazzigsten ist.
Ja.
Von den Rockern. Also das ist doch irgendwie absurd auch.
Ja.
Erst ab dem Zeitpunkt wurde dann Jimi Hendrix Experience eigentlich auch wirklich richtig erfolgreich. Ne?
Ja, genau. Und dann kommt das wieder zurück irgendwie in die USA, also zu dieser Fusion-Musik. Ich glaube, jemand wie Charles Lloyd, bei dem ja auch Keith Jarrett gespielt hat am Anfang mal und der dann später eher in so einem ECM-Bereich aktiv war, dass Charles Lloyd war, glaube ich, auch so ein Jazzmusiker, der viel bei so coolen Hippie-Rock-Festivals gespielt hat.
Na.
In der Zeit. Ja. Genau, und dann kommt natürlich die ganze Fusion-Musik. Achso, daher kamen wir ja. Da finde ich zum Beispiel dieses Update irgendwie gut.
Ja, aber das ist mittlerweile auch schon so lange her, dass du immer noch behaupten kannst, du bist konservativ, weil du den alten Fusion und Jazzrock irgendwie gut findest. Das ist ja jetzt keine neuartige Entwicklung. Aber du bist mit mir ja d'accord, so bei neuen britischen Sachen, wir sind noch nicht ganz aufgestiegen auf den,
auf den Zug. Nee, nee, absolut nicht.
Ich bin da noch nicht ganz mit dabei, aber ich lasse mich auch gerne überzeugen.
Ich finde halt aber auch, dass Fusion-Musik ist halt auch was ganz anderes als dieser Jazzclub-Jazz, über den wir immer sprechen. Wenn du da im Donau unterwegs bist.
Ja, ja, genau.
Weil bestimmte Musik funktioniert auch nur in bestimmten Räumen. Haben wir
das
auch schon.
Das ist ja das, was ich sagen wollte.
Ja, genau. Ja.
Ich spreche den Briten, die jetzt auf diesen Festivals stattfinden, so ein bisschen die Jazzhaftigkeit ja ab. Also ich sage so, eigentlich verraten sie die Musik so ein bisschen, damit sie auf der PA stattfinden können und funktionieren.
Ja, ist jetzt natürlich sehr streng von dir, aber klar, das kommt natürlich aus so einer Wahrnehmung, dass Jazz irgendwie Musik ist, die oft auch fast akustisch funktioniert. Und das
ja, auf jeden Fall spielt der Raum eine große Rolle.
Ja, genau. Ja, ja, und da kommt es ja dann teilweise auch zu dieser Irritation, über die wir manchmal sprechen, quasi diese akustische Musik auf die großen Bühnen zu bringen. Ja. Wobei das ja die große Kunst ist, quasi die Intimität auf eine große Bühne zu bekommen.
Ja, das ist ja auch mal möglich.
Mir ist nochmal eine kleine Anekdote eingefallen oder eine Erfahrung, die wir geteilt haben. Wir waren doch mal bei, Achtung, Aussprache, Hélène Grimaud. Auch da, wo jetzt...
Im Silent Green.
Ja, genau, auch da, wo jetzt hier die Swans waren, quasi im Nachbargebäude.
Genau.
Und die hatte ja zu dem Zeitpunkt irgendwie so eine Kooperation mit Schiller. Kann das sein? War das Schiller?
Genau, ja, Schiller.
Und Hélène Grimaud spielte wirklich, glaube ich, vor allen Dingen so impressionistische Klavierliteratur. Das war der absolute Wahnsinn. Das ist auch ein super Raum. Das hat mir auch gut gefallen. Also da in diesem
Stehpublikum, ne? Wir konnten stehen.
Ja. Genau. Und das war so ein, so sie war in der Mitte von so ein altes Krematorium, glaube ich, ne?
Ja.
Und also das fand ich zum Beispiel total super. Da habe ich auch, hadere ich auch gar nicht irgendwie mit einem Update oder sowas. Das funktioniert für mich wunderbar. Ein Klavierkonzert in irgendwie einem moderneren Raum. Also so streng will ich da jetzt auch nicht sein.
Also da frage ich mich jetzt schon, muss man mal einhaken, weil das war ja Stehpublikum. Also du hast doch eben noch gesagt, am besten soll es so sein wie immer. Die Leute sollen sich setzen und die Klappe halten.
Ja, finde ich auch okay. Eigentlich ja, also das wäre jetzt erstmal meine Maxime, aber in dem Fall muss ich sagen, hat auch so für mich gut funktioniert.
Ging dann schon mal.
Okay, habe ich in guter Erinnerung. Also ich muss ja nicht, Achtung, päpstlicher sein als der Papst. Und dann folgte aber so ein Segment in dem Konzert, wo der Schiller irgendwelche Beats anschmiss und sie dann irgendwie dazu so halb improvisierte.
Ja.
Wo ich so dachte, Mensch, jetzt haben wir gerade diese krassen Interpretationen gehört und jetzt kommt plötzlich hier so ein für mich eher lapidares Gedudel.
Und da ja der Soundtechniker ein Freund von mir ist, weiß ich genau, wie sie die Sache gewertet hat. Nämlich für sie war das das A und O des Abends, dass sie endlich mal was anderes machen kann. Also die haben da so auf eine Art irgendwie improvisiert, wo wir jetzt sagen würden, also weder Schiller noch Hélène Grimaud, die wir wirklich als musikalisch sehr schätzen,
Wahnsinn.
Halten wir jetzt für die absoluten Improvisationsköniginnen.
Ja.
Es ist wohl so gewesen, dass aber in ihrer Wahrnehmung das Highlight des Abends war.
Ja.
Während wir da so irgendwie sagen, so, doch, muss das jetzt noch sein? Das
war
doch so geil. Ja. Und Schuster, bleibt bei deinen Leisten so ein bisschen.
Ja, es ist auch jetzt auch gemein zu sagen, es gibt auch, wie heißt denn dieser andere österreichische Pianist? Friedrich Gulder. Der macht ja auch gern mal so ein bisschen Crossover. Das finde ich mal besser und mal schlechter. Aber ja, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie komme ich da oft nicht so ganz hinterher bei diesem Update.
Ja, nur weil ich meine, die Protagonisten, die sehnen sich genau nach sowas
halt. Ja.
So ein bisschen mal locker lassen, von den Noten weg und einfach mal spielen und so. Genau, was da, glaube ich, nicht so mitbedacht wird, ist, dass das auch Expertise braucht, damit es gut ist.
Ja. Also. Ich meine, du sprichst das natürlich aus. Ich will da gar nicht so.
Kann man das nicht sagen? Ich meine, die Helene Grimaud, die wird diesen Podcast nicht hören, so, aber das kann man auch kurz sagen. Ich möchte überhaupt nicht ihr künstlerisches Schaffen irgendwie schmälern. Die ist eine ultra krasse Pianistin. So, und wir haben da wirklich krass Zeug gehört und waren einfach von den Socken, was die da runtergebrettert hat. Genau. Und dann kam das. Und das war halt schlecht. Also das kann man doch mal sagen.
Das kann man auch sagen. Ich glaube, dass das ist so ein bisschen das Ding, wenn man halt in einer bestimmten Disziplin wahnsinnig, also Weltklasse ist. Ist dasselbe wie mit Keith Jarrett. Keith Jarrett, das ist halt outstanding. Das ist unvergleichbar auf diesem Planeten, was da in diesen, was es ich gerade in den Solo-Klavierkonzerten passiert und auch in verschiedenen anderen Jazzformationen von ihm. Dass ich dann, wenn ich seine Klassikeinspielung höre, so ein bisschen denke, ja, wenn es der Wahrheitsfindung dient, wenn es dir Spaß macht, dann mach. Und so geht's mir ein bisschen auch mit Hélène Grimaud da, dass ich denke, also diese Debussy-Interpretationen oder was sie da so spielt, sind so outstanding, dass ich dann bei so einem Crossover-Projekt so ein bisschen denke, ja gut, mach. Aber ja, ich bin dann nicht so ganz so begeistert, sag ich mal, ja. Also ich muss das dann nicht so gut finden. Ich finde, sie darf das aber gerne natürlich machen.
Jeder darf machen, was er will.
Ja, das ist natürlich auch ein enges Korsett für einen Künstler, wenn er irgendwie in einer Sache Weltklasse erreicht hat.
Ja, aber jetzt hören wir uns doch mal bitte das Album Restoration Ruin von Keith Jarrett an.
Ja.
Also das kann mal jeder jetzt in diesem Moment einmal kurz auflegen. Und es ist doch vollkommen okay zu sagen, das ist ein Schrottalbum. Das ist nicht hörbar. Das ist ganz furchtbar. Also das ist dieses, da wo er so Folksongs singt.
Ja.
Und also es ist ein interessantes Zeitdokument. Aber das kann man doch über jemanden wie Keith Jarrett sagen. Also der beste Pianist, Improvisateur und des 20. Jahrhunderts oder wahrscheinlich noch darüber hinaus gewesen ist.
Ja.
Dann kann man doch mal sagen, also dieses Album, das war nix. So, also das darf man doch machen, also oder nicht? Also,
ja, natürlich.
Das ist Schrott, ein Schrottalbum.
Ja, also jetzt
ich liebe Keith Jarrett so.
Bei Keith Jarrett fällt es mir jetzt leicht, aber jetzt ich würde jetzt einem jungen Künstler, der jetzt sagt, ich mach mal was ganz anderes ungern ins Gesicht sagen, das ist doch scheiße, mach doch lieber das andere, weil vielleicht kommt ja was Gutes raus. Aber ja.
Ja, oder es führt einen woanders hin oder es führt einen dahin, sich wieder darauf zu besinnen, was man richtig gut kann. Also selbst das. Ja, genau. Also ich glaube, auch kein Künstler würde sagen, alles, was ich gemacht habe bisher, ist so das Nonplusultra gewesen. Und irgendwie, das ist ja auch, wenn man das so länger macht, dann muss man auch mal so Holzwege begehen. Also das sind ja die schönsten Wege, wie wir wissen, von anderen Künstlern.
Ja, völlig richtig.
Aber das muss man dann auch aushalten, finde ich. Also kann man mir auch sagen. Also wird mir auch gesagt. Ja, und das ist irgendwie auch in Ordnung. Also das war Schrott.
Ja. Völlig richtig. Ich weiß auch gar nicht, wieso wir da jetzt so lange drauf rumreiten. Natürlich muss sich Musik updaten und was ist sich alte Formen entwickeln, neue Aufführungspraxen oder vermischen sich. Das ist ja auch der Zauber der Kultur, dass sich das immer vermischt und dann weiß man irgendwie nachher gar nicht mehr, wo das herkam. Und auch wie die Sachen miteinander kommunizieren. Vielleicht ist so ein bisschen der Unterschied, ich möchte, glaube ich, dass wenn Musik so ein Update bekommt, ich möchte, dass das irgendwie mühelos erscheint und auch aus so einer Selbstverständlichkeit raus oder aus der Musik raus. Und da habe ich natürlich bei jetzt hier Lesung plus Klassik, habe ich da manchmal das Gefühl, da steckt eher eine kommerzielle Idee hinter.
Ja, stimmt.
Also Adorno,
gutes Schlusswort.
Adorno hätte sich
im Grab umgedreht. Willst du was zu Adorno sagen?
Ja, ich wollte natürlich nochmal sagen, weil zum Beispiel jetzt so die, also das ist jetzt auch nicht unbedingt unsere Denkschule, würde ich sagen, aber beeinflusst uns natürlich, gerade wenn wir hier immer so ein bisschen mal wieder rotgardistisch daherkommen und irgendwie so Kommerzkritik, also auf der einen Seite stockkonservativ, aber dann so Kommerzkritik üben. Für Adorno war ja ganz wichtig, dass sich quasi die klassische Musik oder die Konzertmusik, dass die quasi der Vermarktung so abschwört. Also quasi auch die Tonsprache der Zwölftonmusik. Das war ja für Adorno das Allergrößte, weil er ja eigentlich alle andere Musik gehasst hat. Weil er gesagt hat, das ist alles Kapitalismus, das ist Ausverkauf, das hat nichts mit Kunst zu tun.
Ja.
Und der hat sich ja quasi gewünscht, dass gerade die klassische Tradition, dass die alten Formen über Bord schmeißt und quasi wie die expressionistischen Maler eine neue abstrakte Klangsprache entwickelt und sich da in die Richtung entwickelt. Und wenn
ich frage mich, warum er den Jazz so gehasst hat.
Also ja, genau deswegen. Genau deswegen, weil das für ihn kommerzieller Schund ist.
Da ist doch eigentlich genau das möglich, was er von der Kunst verlangt.
Ja, aber das hat er nicht geschnallt. Für ihn war das auch alles. Ja,
glaub ich mir auch.
Der schreibt dann so Sachen wie, da wird sich irgendwie an der Synkope abgearbeitet, aber doch immer im selben starren Vierviertelkorsett operiert. Also das sind auch bestimmte Sachen, die der einfach gar nicht geschnallt hat, muss man auch fairerweise sagen. Aber Adorno würde sich natürlich im Grabe umdrehen, wenn er mitkriegen würde, dass jetzt hier seine heißgeliebte klassische Musik irgendwie hier so in so neuen kommerziellen Crossover-Formen plötzlich mit der populären Musik anbändelt.
Naja gut, aber wir werden es ihm jetzt nicht ins Grab flüstern.
Nein, auf gar keinen Fall. Und mir rutscht das irgendwie, glaube ich, qua meiner Sozialisation irgendwie ab und zu mal raus, so eine Kommerzkritik zu üben.
Ja, das ist aber ganz interessant bei dir, finde ich, weil du ja auf der anderen Seite, einigen wir uns ja darauf, dass dieses Abgrenzen von U- und E-Musik ja auch nervt. Also wir sind beide große Fans von Wolfgang M. Schmidt, aber halt dieser Blick auf dieses, es gibt auf der einen Seite die Hochkultur und auf der anderen Seite die niedere Kultur, das ist ja auch so ein Blick auf Kultur, den wir überhaupt nicht teilen
überhaupt können. Überhaupt gar nicht. Nein, deswegen gefalle mir auch selber nicht. Das rutscht mir einfach manchmal raus. Entschuldigung. Okay. Ich entschuldige mich bei meinen Hörern. Und das ist auch natürlich wieder der Bogen zu deinem Fundstück der Woche, den Euromantics. Denn was wir am meisten lieben, ist der Euro. Und die Kaufkraft. Genau,
wir lieben den Kaufkraft, wir lieben den Euro, die Wirtschaft. Genau. Es muss vorangehen, auf jeden Fall.
Also wachsen. Investiert in Musik und in uns. Wir haben immer noch keinen PayPal-Spendenlink für den quietschenden Stuhl.
Ja, ich finde aber mittlerweile, es ist Kult.
Ja.
Ziemlich kultig.
kultig. Bisschen wie so ein DJ, der scratcht im Hintergrund. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war doch heiter.
Sehr heiter, muss man sagen. Ja.
Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, das machen wir.
Jo.
Bis dann.
Ciao. Bye. Tschüss.